Ich glaube, das hat viel mit meinem Umzug zu tun, vor 20 Jahren von München nach Berlin. In München war ich tatsächlich hauptsächlich Lyriker und bin in der Wendezeit nach Berlin gekommen und bin hier auch zum Essayisten geworden. Es ist eine Stadt, die geradezu danach ruft, dass man Essay schreibt, finde ich. Es ist eine fragmentarische Stadt, eine Stadt wie ein Versuchslabor. Und die Beschäftigung mit dieser Form hat mich auch zu diesem Buch gebracht, unter anderem. Die Fragen, die sich natürlich stellen, Identitätsfragen, Fragen nach nationaler Identität, sind ja in den 90er Jahren sehr aktuelle Fragen geworden. Am Anfang waren das eher marginale Fragen, auch Fragen, die meine Generation eigentlich nicht sehr beschäftigt haben, muss man sagen. Also ich bin ja in den 70er Jahren in Deutschland aufgewachsen. Meine Schulzeit fällt in die 70er Jahre. Da gab es nun wirklich andere Themen als jetzt die Frage nach nationaler Identität, nach Zugehörigkeit.
Man hat, das schreiben Sie auch sehr gut, sich zu wenig damit beschäftigt, so auf deutscher Seite und im Gegenzug dann sicher auf der anderen Seite auch. Aber das geht ja sozusagen eher darum, dass dieses Buch auch eine Kritik an den Deutschen enthält, die sagen, okay, wir holen uns Ausländer, wenn wir sie brauchen, als Wirtschaftsgut ins Land und dann schauen wir mal. Ja. Und jetzt bewegen die sich hier und leben, wie sie wollen, ja, und dann wird es schwierig.
Richtig.
Und insofern.
Also einmal dieser sorglose Umgang mit dem Thema, wenn überhaupt, über Jahrzehnte ja eigentlich eher verdrängt. Dann aber im Zusammenhang tatsächlich mit dieser Lücke in der deutschen Geschichte natürlich, die auch mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun hat, sicherlich. Das ist natürlich für den Zuwanderer erst einmal etwas verwirrend, hat Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Wenn sich die Zugehörigkeitsfragen nicht besonders laut stellen, kann man natürlich auch leichter einwandern erstmal und auch so bleiben, wie man ist. Gleichzeitig aber ist es natürlich etwas trügerisch, weil diese Fragen sich ja im Kopf trotzdem stellen, auch wenn sie sich in der Öffentlichkeit nicht so zeigen.
Sie beschreiben das sozusagen aus der Sicht eines Menschen, der das Glück hatte, sehr schön der deutschen Sprache konfrontiert zu werden. Das ist diese Episode in Murnau, das hat mir sehr gut gefallen. Aber wie realistisch ist das eigentlich, wenn man das von heute aus betrachtet? Wie wird heute generell in den Schulen sozusagen umgegangen? Es hat ja nicht jeder das Glück, dass er sozusagen so eine nette Lehrerin hat, die ihn an die Sprache heranführt und ihm das Gespür gibt für die Qualitäten von Sprache. Das ist ja nicht die Regel.
Auf keinen Fall ist es die Regel. Meine Geschichte ist natürlich eine symbolische ein bisschen. Ich stelle mir die Frage, wie ist eigentlich Zugehörigkeit zu schaffen, wenn Menschen unterschiedlicher Herkunft zusammenkommen? Und ich beschreibe eigentlich in fast allen meinen Büchern Assimilationsgeschichten. Also mich interessiert gar nicht so die Frage, was passiert eigentlich, wenn Menschen Distanz zeigen. Das ist ja das Gewöhnliche. Das Übliche, dass Menschen Unterschiede feststellen und aus den Unterschieden heraus dann sich Distanz entwickelt. Aber was passiert, wenn die Distanz verschwindet? Und das ist, finde ich, schon eine sehr wichtige Frage für eine Einwanderungsgesellschaft, weil es wird immer wieder dazu kommen, dass die Distanz verschwindet. Nicht in der Mehrheit vielleicht, aber immer wieder in Einzelfällen. Und diese Einzelfälle sind sehr wichtig, weil die Distanz, die verschwindet, sollte eigentlich zu einer Art Liebesverhältnis führen.
Da möchte ich gleich mich dranhängen. Sie haben da sehr viel beschrieben oder oft kommt das vor, Liebe und Gegenliebe. Das sind
Ja.
sehr pathetische Begriffe, wenn
Ja.
man, sagen wir mal, auf eine Gesellschaft guckt, die eigentlich so durch sich durchökonomisiert, ein Europa, das sich nach außen hin eigentlich verfestigt, ja, also wo Liebe und Gegenliebe Begriffe sind. Sie haben auch noch mal zwei sehr schöne andere benutzt, Geborgenheitsformeln und Begegnungsnischen gesucht. Das sind
Ja.
Begriffe aus der Ethik oder ich weiß gar nicht, also das finde ich eher lyrisch, ja. Also das soll keine Kritik sein, die Frage ist nur, wie würden Sie sagen, ist das übertragbar, was Sie da einfordern, in eine Realität, die nach harten wirtschaftlichen Kriterien operiert?
Ich fordere das heraus, weil ich glaube, dass es auch um Sehnsucht geht. Mein Buch ist ja aus einem bestimmten Blickwinkel heraus geschrieben. Ich stelle mir ja die Frage, warum gibt es so viele Ängste in unserer Gesellschaft? Also, Sie haben recht, wir haben eigentlich für alles eine pragmatische Lösung angeblich und wir sind eine durchrationalisierte Gesellschaft. Dennoch haben wir ganz große Ängste, die wir sehr schwer zu beschreiben versuchen und manchmal auch gar nicht versuchen, sondern gar nicht beschreiben können. Also auch eine gewisse Sprachlosigkeit. Und das ist eigentlich mein Thema. Ich bin ja Schriftsteller, ich bin kein Soziologe, also ich könnte kein soziologisches Buch jetzt schreiben über Einwanderung. Das machen ja auch andere. Aber für den Schriftsteller ist schon interessant, die Frage zu stellen, was sind die Beweggründe der Menschen? Woher kommen die Ängste, die Sehnsüchte? Und dann sind wir natürlich automatisch in dieser Sprache, die ich in diesem Buch benutzt habe, die ich auch ein bisschen in der Debatte einfordere. Also nicht nur natürlich, man kann nicht nur auf dieser Sprache kommunizieren, aber man kann auch nicht nur einfach mit Zahlen, Tabellen menschliche Vorgänge beschreiben. Das funktioniert auch nicht.
Sie beschreiben das ja logischerweise in Bezug auf Deutsche und Türken. Wie glauben Sie, inwiefern ist das übertragbar auch auf andere Migrantengruppen?
Ich halte das durchaus für übertragbar. Das spezielle deutsch-türkische Verhältnis rührt aus zwei, drei Punkten her, die es bei anderen Bevölkerungsgruppen vielleicht nicht so gibt. Es ist einmal die große Zahl der in Deutschland lebenden Türken. Es sind ja um die 3 Millionen etwa, wenn man auch die Eingebürgerten dazu zählt, mit den türkischen Wurzeln. Das ist schon eine erhebliche Zahl. Ich glaube, das ist in Europa die höchste Zahl, wenn man die Migrationsbewegung anschaut, von Menschen, die aus einem Land in ein anderes gewandert sind. Zweitens, es gibt ein spezielles deutsch-türkisches Problembewusstsein. Das ist zum Beispiel bei deutsch-italienischen, deutsch-kroatischen, deutsch-spanischen Beziehungen nicht gibt. Da muss man natürlich die Frage stellen, warum ist das so? Ist das jetzt einfach nur der unterschiedliche religiöse Hintergrund? Spielen da historische Faktoren eine Rolle? Ist das vielleicht aufgebauscht worden von den Medien? Man kann all diese Fragen stellen. Aber die Strukturen sind ähnlich. Es ist keineswegs so, dass andere Bevölkerungsgruppen in Deutschland etwa assimilierter sind oder so. Das ist ein Gerücht. Das kann man überhaupt nicht belegen. Die Frage wird gar nicht gestellt, ob ein Italiener Deutscher wird oder so. Das ist eine absurde Frage. Aber ein Türke muss ein Deutscher werden. Und das ist schon eine interessante Frage, die man sich stellen muss in die Integrationsdebatte hinein. Wie erfolgreich kann das sein? Natürlich, Berlin, spezieller Fall, mit den fast 300.000 aus der Türkei zugewanderten Menschen, ist auch irgendwo eine türkische Stadt geworden. Das ist klar. In vielen Stadtteilen sieht man das. Dass das auch gewisse Ängste hervorruft, ist auch klar. Ich halte das für nicht außergewöhnlich, ehrlich gesagt. Aber all diese Phänomene gehören eben zu Migrationsprozessen. Es gibt keine Migration, die ohne diese Phänomene abläuft. Die Parallelgesellschaft, ich halte den Begriff für verfehlt. Was heißt das aber genau? Also ich glaube, dass wir die Parallelgesellschaft als Begriff geschaffen haben, als Sehnsucht für unsere völlig vernetzte Welt, in der eigentlich so etwas gar nicht mehr existieren kann. Was existieren kann, und das nenne ich die Hinterhofgesellschaft, ist, dass sich einzelne Familien, Strukturen, Clans aus bestimmten Regionen der Welt unter sich kommunizierend abschotten. Das gibt es. Das kann man gar nicht leugnen. Wie groß diese Gruppen sind, wie effektiv, ist eine andere Frage. Aber das ist noch keine Gesellschaft. Die Gesellschaft ist ja was anderes. Parallelgesellschaft würde ja bedeuten, dass man über die Familie hinausgeht, dass sozusagen Kommunikationsstrukturen da sind, die eben etwas Gesellschaftliches, Soziales bestimmen.
Okay, das glauben Sie nicht, dass das der Fall ist, aber nein. Wenn Sie davon ausgehen können oder kann man davon ausgehen, dass Religion zum Beispiel in dieses Feld mit hineinspielt und dass man sagt, das ist immer, wenn es sich Religion institutionalisiert, wird es zu einem Machtinstrument und es steuert zum Beispiel solche kleinen Kerne von Clans. Das spielt doch auch eine sicher wichtige Rolle zu überlegen, ist das nicht doch eine Einflussnahme, die bedenklich sein könnte? Also weil ich nehme nur Ängste auf, von denen ich immer höre und denke, was habt ihr da für Sorgen? Gleichzeitig denke ich, klar, die Kirche, die katholische Kirche ist ein massives Machtinstrument, das kennt man überall auf der Welt. Der Islam ist es in gewisser Weise auch, ja, also da werden weltweit Operationen laufen ab, die eher darum gehen, ja, Claims abzustecken und so weiter, ja. Also das kann man ja nicht leugnen.
Nein, aber man kann es auch nicht vergleichen, weil die katholische Kirche tatsächlich eine Institution ist, eine global agierende, starke Institution. Es hat ja auf der islamischen Seite keine Entsprechung. Wenn Sie hier die Religionsstruktur anschauen und auch die Moscheevereine, die sind ja in großem Maße zersplittert und sind auch sehr eigenständig in ihrem Verhalten. Was ich viel interessanter finde als Frage ist, was spielt sich eigentlich im Kopf ab von einzelnen Menschen? Und da kann man schon sagen, dass es natürlich so Sehnsuchtspole gibt, also wo man sich sozusagen in der Religion bestätigt sieht, oder das ist vor allem eine Attraktion auch für junge Männer, die, sagen wir mal, verunsichert sind und innerhalb dieser Familienstrukturen, in den alten Clanstrukturen sitzen und natürlich mit einer offenen, freien Welt konfrontiert sind. Das ist ja ein bekanntes Phänomen und das ist schon eine Herausforderung für die Gesellschaft und auch für diese einzelnen Personen. Ob man es dann auf eine Institution zuschieben kann, eine religiöse Institution, da bin ich sehr skeptisch, weil die existiert einfach nicht. Die ist nicht da. Das ist übrigens auch die Chance. Weil wenn sie nicht da ist, kann natürlich innerhalb dieser religiösen Struktur sich auch viel bewegen. Was sich auch bewegt, was ja auch wirklich passiert, gerade was die Frauen angeht. Es gibt hier sehr, sehr viele mittlerweile bundesweit organisierte Frauen, die also durchaus den religiösen Bewegungen zuzurechnen sind, die aber sehr selbstständig agieren. Das finden wir leider in unserer Presse viel zu wenig. Also wir haben schon eine tendenziöse Berichterstattung über diese Fragen, ganz, ganz, ganz eindeutig. Und das führt uns ja nicht weiter, weil wir ja die Wirklichkeit damit nicht erfassen, sondern nur unsere Ängste bedienen.
Das würde ich auf gar keinen Fall leugnen wollen, da würde ich d'accord sein. Aber die Frage zielte bei mir auch eher in die Richtung, dass, was Sie beschrieben haben, mal haben Sie, schreiben Sie von Migration, dann schreiben Sie, eigentlich sind es ja Pendler zwischen Welten. Ja? Ja. Das heißt, die Angst auf beiden Seiten, wenn man jetzt das mal einfach gemein zurückgeben würde, die Angst der Deutschen, gibt es auf der anderen Seite sozusagen, wenn man so Seiten aufziehen will, das müsste man differenzieren, mache ich jetzt einfach mal polarisierend, gibt es die ja auch, weil wenn jemand immer zwischen den Welten pendelt, dann denke ich, ist das sehr angstbehaftet. Und Sie haben das richtig auch beschrieben, dass man sich sozusagen in solche kirchlichen Institutionen und so weiter, Bünde und aufgehoben fühlt und dort verkapselt. Das heißt, das Liebe gegen Liebe im Moment wäre sozusagen auch umkehrbar. Ja? Müsste man auch umkehren, also ich will jetzt nicht provozieren und sagen, wann kommt das Buch türkisch sein oder so, sondern die Frage war, Angst aufgrund von Heimatlosigkeit, die nicht,
absolut,
die nicht, also sozusagen von keiner Gesellschaft nirgendwo aufgefangen werden kann, weil man ja praktisch immer mit so Halbwurzelwerk rumrennt.
Das interessante Phänomen ist ja, dass wir eigentlich nicht nur die Migranten sind, sondern dass wir einfach durch die Globalisierung in einer Welt leben, in der auch der Einheimische sozusagen, der Bodenständige, vielfältig herausgefordert wird. Nicht nur durch die Zuwanderer, einfach durch die Art und Weise, wie wir leben, durch die Anforderungen, die gestellt werden. Die Anforderungen, denken wir nur an die Flexibilität, die jeder sozusagen heute entgegenkommen muss, im Arbeitsleben und so weiter. Das sind natürlich ganz andere Phänomene, die ablaufen. Ich stelle mir halt nur die Frage, wie funktioniert eine Gesellschaft im 21. Jahrhundert? Wir können ja keinen Schrebergarten aufbauen, der einfach schön aussieht, so ein bisschen an Bilder aus dem 19. Jahrhundert erinnert und denken, das ist deine Heimat. Das ist einfach nicht mehr der Fall. Wir leben nicht mehr in dieser Welt. Und deswegen sollten wir das auch nicht irgendwie vorgaukeln, sondern sagen, okay, das sind die Bedingungen. Es ist schwieriger geworden. Es gibt nicht mehr so viel Entweder-Oder, sondern es gibt viele Bindestriche, es gibt viele Wechselhaftigkeiten, es gibt viele Widersprüche. Aber irgendwie müssen wir damit zurechtkommen. Was ich bemängele, ist, dass unser Diskurs zu wenig philosophisch ausgestattet ist, um dem entgegenzukommen. Obwohl wir diese Möglichkeiten haben. Also ich finde, das ist ja ein Buch, das Deutschsein eben auch deshalb definiert oder versucht zu definieren, mit dem ganzen geistigen Hintergrund. Und ich suche eigentlich die Spuren ein bisschen, um diesen geistigen Hintergrund wieder in den Vordergrund wachsen zu lassen, damit wir diese Debatten auch ein bisschen auf einem höheren Niveau führen, als eben nur eine Vorstellung, in der die Menschen, wenn sie pendeln, eine ganz andere Welt sozusagen verschwinden. Das ist doch überhaupt gar nicht der Fall. Die Menschen, wenn sie hier pendeln, pendeln sie auch nicht zwischen afghanischen Bergen und Deutschland, sondern sie pendeln zwischen Deutschland und der Türkei. Und was hat man aber von der Türkei für ein Bild? Das ist ja auch eine interessante Frage. Also das sind so alles eigentlich die entscheidenden Fragen, die sich stellen, die wir aber so in den öffentlichen Debatten wenig erleben, ehrlich gesagt.
Ganz kurz nochmal zurück zu der Literatur und der Kultur. Sie waren in Australien.
Jetzt gerade, ja. Das war ein Literaturfestival.
Genau. Und zugleich haben Sie in dem Hohen Emser Literaturpreis-Jury gesessen. Was ist der Tenor oder was taucht in diesen Texten auf? Sie mussten ja sicher viel lesen da.
Es gibt vielleicht eine Verbindungslinie tatsächlich zwischen diesen Veranstaltungen, weil in Hohen Ems passiert ja Folgendes. Es werden ja Texte eingesandt von Autoren, die nicht deutscher Muttersprache sind, aber auf Deutsch schreiben. Und das Interessante ist, das Phänomen, was sich da mittlerweile entwickelt, das ist das zweite Mal diese Ausschreibung jetzt gewesen, ist, dass sehr viele Texte mit osteuropäischen Wurzeln kommen. Und das ist natürlich ein bisschen auch ein österreichisches Phänomen, muss ich sagen, also stärker als in Deutschland. Aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, es findet dort in der deutschen Sprache mittlerweile so eine Art Übersetzungstätigkeit statt. Das heißt, Menschen, die ihre Geschichten erzählen aus verschiedenen, also Autoren aus verschiedenen Ländern, Polen, Russland, Tschechien, Balkan, sehr viel aus dem Balkan, die auch die jüngste Geschichte betreffen, des Balkan und so weiter, die wir, wenn wir nur hier sitzen würden, so nicht schreiben könnten und auch nicht lesen würden. Und in Australien war es ja ein Literaturfestival, ein internationales, weltweites, wo eben auch sehr viel über diese Themen gesprochen wurde. Grenzübertritte, Vermischungen, Kulturkonflikte und so weiter. Mit Autoren wirklich aus ganz, ganz verschiedenen Ländern. Also wirklich ein weltweites Festival. Über 200 Autoren waren eingeladen. Das ist eines der größten Festivals überhaupt auf der Welt, was Literaturfestivals angeht. Und da sieht man schon Verbindungen. Also zwischen Hohen Ems und Australien, wenn Sie so wollen. Ja. Weil die Menschen tatsächlich mit vielen Fragen beschäftigt sind, die eben global ähnlich sind, sind tatsächlich diese Fragen nach Regionalität, nach Bezug, nach Familie, Heimat, Geschlechterbeziehungen. Das ist natürlich sehr globale, jetzt große Themen eigentlich.
Die Angst, nochmal, um auf diesen Aspekt einzugehen, also ist die Angst dort Thema in diesen Texten?
Also Angst ist ja immer Thema in der Literatur. Das ist ja so ein Grundthema, muss man sagen. Und die Moderne, das durchzieht ja die Moderne wie so ein roter Faden, nicht? Hat natürlich auch mit den Lebensbedingungen des Menschen zu tun, mit der philosophischen Frage, wer bin ich, wo gehöre ich hin? Das sind natürlich ganz elementare Fragen. Und vielleicht ist das so ein bisschen Zeichen unserer Zeit, dass wir eigentlich, ohne uns das richtig bewusst ist, wirklich wieder ganz an elementaren Fragen dran sind. Ich sage, das ist uns nicht sehr bewusst, weil wir natürlich auch stark abgelenkt sind. Wir haben ja noch nie ein Zeitalter gehabt, wo so viel Ablenkung war wie heute. Aber gleichzeitig spüren wir, dass wir doch wieder an sehr elementaren Fragen sind. Und diese elementaren Fragen spielen natürlich sich in der Literatur auch wieder.
Glauben Sie an dieses Instrument der Islamkonferenz?
Ich habe mich ja ein paar Mal dazu geäußert, eher ein bisschen kritisch. Aber ich glaube, das war eine Veranstaltung eher für die Mehrheitsgesellschaft. Also gerade von auch dem ehemaligen Bundesinnenminister Schäuble, der versucht hat, glaube ich, so dieses Thema so auch an seine Partei und an die Mehrheitsbevölkerung heranzubringen, dass es hier Muslime gibt, dass man die wahrnehmen muss. Was ich nicht so sehr glaube, ist, dass man sozusagen durch eine Institutionalisierung viele Fragen löst. Es ist ja immer ein Versuch, so am Konferenztisch eine Art Institutionalisierung zu schaffen. Da bin ich eher skeptisch. Ich glaube auch gar nicht, dass es heute so funktioniert. Ich glaube auch gar nicht, dass der Staat solche Sachen organisieren kann. Ich glaube, dass die Menschen mittlerweile schon einen Schritt weiter sind und eigentlich ihr Leben noch auch sehr im privaten Bereich organisieren. Das ist manchmal in Deutschland schwer zu artikulieren, weil man immer noch sehr staatsgläubig ist, aber eigentlich zerbricht ja diese Welt des Staates. Also überall.
Aber sie wird immer wieder aufgerufen durch den Nationalismus sozusagen.
Ja, aber gut, wie erfolgreich ist das?
In Ungarn ziemlich, in anderen Ländern weiß ich nicht. Ich weiß nicht, in der Türkei zum Beispiel, die Türkei halte ich auch für einen sehr nationalistischen Staat. Der ja auch nicht ganz unproblematisch ist,
wenn das man ist richtig.
Irgendwie Assimilation oder
so. Ja, aber das zerbröckelt ja stark. Also ja. Das funktioniert ja nicht mehr so. Das ist ja, schauen Sie die ganze Bewegung an, die kurdische zum Beispiel, nicht, die ja lange Zeit sehr unterdrückt war. Das ist ja zerbröckelt, weil heute, da ist, die Türkei steht vor Wahlen und die kurdischen Politiker reden auf Kurdisch auf türkischen Plätzen, das ist normal mittlerweile. Und das wäre vor 10 Jahren undenkbar gewesen. Also das zeigt, dass der Staat eigentlich, also diese Fiktion, dass der Staat alles regelt und macht und formatiert, dass das schon eher zerbröckelt. Und die Menschen suchen ja auch gar nicht im Staat sozusagen ihre Heimat, sondern mehr in geistigen Dingen. Also das ist zum Beispiel der Grund, warum der Glaube wieder so ein bisschen erstarkt ist, obwohl viele Menschen gar nicht gläubig sind. Aber da ist so eine gewisse Sehnsucht nach etwas poröseren Identitätsformen als jetzt sowas wie Staat, der sich eben organisiert zeigt. Also ich weiß nicht, ob der ungarische Staat da im Mittelpunkt steht. Es gibt, glaube ich, mehr nationale Sehnsüchte der Ungarn, die sich dann vielleicht jetzt in Bewegungen formieren, die uns sehr fremd erscheinen. Aber ob das dann direkt der Staat an sich ist, das würde ich mal ein bisschen bezweifeln.
Wenn Sie ein Gedicht zitieren könnten, was sozusagen zu diesem Themenkomplex Ihnen spontan einfällt, wo Sie sagen würden, das ist viel besser als alles, was es hier ist, abkaspern können.
Das weiß ich jetzt gar nicht besser, aber ich kann jetzt mal ein Gedicht vortragen. Ich weiß nicht, welche Seite mich aufnehmen wird. Dort sage ich und bin doch hier. Ich weiß nicht, welche Seite mich aufschlägt. Ich sage, der Wind richtet es aus und werde von einer Hand überrascht. Berührt sie mich oder schlägt mir die Richtung aus dem Kopf? Wie schön ist es, sich an einer Schulter zu lehnen. Doch die Hand, die berührt, ist immer ein Arm auch. Der will mehr, der will mich. Ich weiß nicht, wie ich mich entziehe. Die Haut geben, das Haar geben. Es genügt nicht, es genügt nicht. Um meine Zunge geht es, um die bloße Zunge. Alles wartet darauf, dass sie spricht.